Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin eure persönliche Ernährungserklärerin. Vom Beruf bin ich Ernährungstherapeutin. Und vor kurzem haben wir euch ja gesagt, wir schicken euch einen Link zu einer Abstimmung, wo ihr über Themen abstimmen könnt, was euch interessieren würde. Ihr seid der totale Wahnsinn, weil in den ersten 3 Tagen hatten wir über 400 Abstimmungen zu den verschiedensten Themen, was natürlich unglaublich ist. Und das habe ich mir gleich zu Herzen genommen und habe gleich die wichtigsten, die Top 2 Themen, die euch interessieren, herausgenommen. Das erste besprechen wir heute, nämlich die anti-entzündliche Ernährung. Aber dieser Link ist ab jetzt in jeder Podcast-E-Mail, also einmal pro Woche, wenn du für den Newsletter angemeldet bist, schicken wir am Sonntag eine E-Mail raus mit der Erinnerung an die neue Folge und was da drinnen steht. Und da ist jedes Mal auch ein Link drinnen, mit dem du auf einer Abstimmung landest. Und diese Fragen, die Themenvorschläge, die wir dort haben, die passe ich immer wieder an. Also wer jetzt am Anfang abgestimmt hat und jetzt reingehen würde, wird sehen, dass die antientzündliche Ernährung und das Thema vom nächsten Mal, nämlich der Setpoint, nicht mehr drinnen ist, weil ich die ja schon auf meine Liste gesetzt habe, auf meine Fixe. Dafür kommen immer wieder andere dazu. Also ihr könnt jederzeit immer wieder abstimmen und andere Themen nach oben rücken. Dann weiß ich, was euch am meisten interessiert. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs tolle Mitmachen und ich freue mich, wenn ganz viele mitmachen, weil ich will ja, dass es euch interessiert, was ich hier vor mich hin quatsche. Also heute reden wir über anti-entzündliche Ernährung. Das ist also die Ernährung, die Entzündung im Körper senken soll. Warum das wichtig ist und wie man das macht, dazu kommen wir gleich. Und am Ende haben wir wieder eine ganz spannende Regalfrage für euch. Und zwar geht es um Gift im Reis. Und in welchem Reis es mehr drin ist und weniger drin ist und wie man das los wird, darum geht es natürlich auch. Also, und genau, bevor ich es vergesse, ganz wichtig, nächsten Donnerstag, am 23. April, halte ich ein Live-Webinar, so ein bisschen wie hier, nur live, vor der Kamera und vor dem Mikro. Und dieser Live-Workshop, dieses Webinar hat den Titel Ohne Diät zum Wunschgewicht. Und da erzähle ich meine Geschichte, wie ich einfach auch früher extrem an Heißhunger gelitten habe und eigentlich fast damals durch Zufall drüber gestolpert bin, wie ich den so verhindere, dass er nicht mehr auftaucht, dass er kein Thema war für mich. Und das habe ich dann auch mit meinen KandidatInnen im Fernsehen ausprobiert. Und es war so extrem erfolgreich, dass nicht nur die damit abgenommen haben, sondern daraus dann eben 6 Bücher, meine ganzen Online-Programme und auch dieser Podcast daraus entstanden ist. Diese Methode, das erzähle ich euch alles, genau wie das entstanden ist und was man machen muss, um sein Wunschgewicht zu erreichen, ohne Heißhunger und indem man die Sättigung normalisiert. Was ganz wichtig ist auch, das ist ein Live-Workshop im Gegensatz zu dieser Aufzeichnung von einem Podcast. Das heißt, ihr könnt mir live dort die Fragen stellen, die ich euch gerne beantworte. Das ist völlig kostenlos und ganz wichtig, wenn du am Donnerstagabend keine Zeit hast, melde dich trotzdem an, denn wir schicken allen, die angemeldet sind, automatisch auch den Link zur Aufzeichnung. Das heißt, du kannst es dir auch danach anschauen. Die Aufzeichnung, den Link geben wir euch in die Shownotes, aber wenn du das jetzt nur hörst, der Link zur Anmeldung ist faustformel.com, also wie die Faust und die Formel.com/Webinar. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Donnerstag sehen und zumindest ich eure Kommentare lesen kann. Aber jetzt zu unserem Hauptthema. Also die berühmte anti-entzündliche Ernährung. Manche haben mir geschrieben, ich habe da viele Fragen dazu gekriegt, sie können nichts zur Entzündung, nichts Seriöses im Internet finden. Vielleicht, wenn du die Begriffe heute hörst, die wir dafür verwenden, wird es leichter, das zu finden, weil es ist ein riesiges Thema und man findet es überall. Also warum ist anti-entzündliche Ernährung oder entzündungssenkende Ernährung oder reduzierende Ernährung, wie man das nennen will, warum ist es überhaupt wichtig? Was ist überhaupt Entzündung? Also Entzündung ist eine Reaktion unseres Immunsystems. Und zwar eigentlich als Reaktion, also um das Immunsystem zu heilen, auf Trauma, auf Verletzungen, auf Viren, auf Bakterien, ist eigentlich was recht Akutes. Das heißt, man sieht es nicht mehr. Ich habe mich vor kurzem hier an meinem Finger geschnitten. Und jeder weiß, wenn man sich das schneidet, gut, am Anfang blutet es, aber dann wird es ein bisschen rot und ist ein bisschen geschwollen. Und das ist Entzündung. Entzündung heißt, es wird rot, es wird wärmer, es schwillt an. Das sind eigentlich so die typischen Entzündungssymptome. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess in unserem Körper, der praktisch immer stattfindet, eben weil das Immunsystem arbeitet. Das Wichtige ist nicht, dass wir alle Entzündungen stoppen wollen, weil dann wird das Immunsystem nicht funktionieren, sondern das Gleichgewicht zwischen Entzündung und Entzündungshemmung. Also der Körper muss es gezielt hochfahren können, aber dann auch rechtzeitig wieder stoppen können, damit es eben nicht endlos weitergeht und entgleist. Ja? Also, dass wir Entzündung im Körper haben, akute Reaktionen auf akute Verletzungen, ist total normal, ist total wichtig, ist total gesund. Aber das Problem ist chronische Entzündung. Manchmal nennt man es auch stille Entzündung, schleichende Entzündung, silent inflammation heißt es auf Englisch oft, systemische Entzündung. Das sind eben so kleine, subtile Entzündungsprozesse, die stattfinden, ohne dass wir eben merken, dass etwas rot, warm und geschwollen ist. Ja? Und was wir inzwischen wissen, nach vielen Jahrzehnten an Forschung, dass diese entzündlichen Prozesse, diese chronische, stille Entzündung, die Grundlage und oft die Ursache von viel, eigentlich praktisch allen unserer Zivilisationserkrankungen ist. Also Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkte, Hirnschläge, neurodegenerative Erkrankungen, also Demenz, Nierenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, da weiß man, dass das mit entzündlichen Prozessen einhergeht oder davor schon viele Jahre eben schleichende, stille Entzündungsprozesse im Körper stattfinden. Und es ist eben nicht akut und wieder Stopp, sondern eben so schleichend, immer wieder vor sich hin, über Jahre und Jahrzehnte. Wir wissen auch, das werden wir nächste Woche in der Setpoint-Folge nochmal genauer besprechen, dass auch Übergewicht mit Entzündung einhergeht. Und sehr, sehr oft ist die Entzündung da, bevor das Übergewicht entsteht. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den die meisten gar nicht wissen. Aber wenn dann Übergewicht da ist, entsteht mehr Entzündung. Und mehr Entzündung macht mehr Übergewicht. Und das ist so eine Spirale. Und das Ganze erhöht dann das Risiko für gewisse Krankheiten. Nicht, weil man Übergewicht hat, sondern weil das mit Entzündung einhergeht. Ja, und deswegen ist Übergewicht eben, wie ich es ja immer betone, nicht ein Kalorie-rein, Kalorie-raus-Problem, sondern eben ein systemisches Problem, das viel komplexer ist. Ich habe jetzt gerade gesagt, akute Entzündung ist wichtig. Diese stille, schleichende, chronische Entzündung, die systemisch abläuft und die irgendwie sich nie stoppt, dieser Problem. Und da gibt es noch so ein bisschen ein Beispiel, wo Entzündung entsteht, die nicht für Heilung von Wunden da ist, aber trotzdem nützlich. Es ist ein kryptischer Anfang. Es geht um das Thema Sport. Und Sport ist etwas, das nennt man ein hormetisches Signal. Hormese heißt, vereinfacht ausgedrückt, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Ja, also das heißt, ein bisschen Gift ist gut für uns. Das heißt, das ist eine kleine Herausforderung, es ist ein kleiner Stress für den Körper, daraufhin muss er reagieren und sich verbessern. Und wenn du dir anschaust und sagst, okay, da ist etwas, das erhöht deinen Blutdruck, das erhöht deinen Puls, das erhöht Entzündung im Körper, solltest du das machen, dann klingt das wie so eine ganz schlechte Idee. Ich will keinen hohen Blutdruck, ich will keinen erhöhten Puls und ich will auch keine Entzündung im Körper. Und es verletzt deine Muskeln. Und all das macht Sport und weil er das macht, reagiert dann der Körper, indem er Blutdruck senkt, Puls senkt, eben auch die Entzündung senkt und die Muskeln stärkt. Und das nennt man ein hormetisches Signal. Das heißt, man macht das quasi, es ist absichtlich, um das Ganze dann zu stärken. Eben dieses, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Und deswegen ist der Sport so eine lustige Ausnahme. Wir kommen dann später noch ein bisschen zum hormetischen Signal, aber noch in anderen Fällen. Aber das ist eben etwas, ist, wo eine Beleidigung des Körpers dazu führt, dass es verbessert wird. Aber da gibt es eben diese Entzündung, die eben nicht sich wieder abstellt. Ja, die einfach über Monate, Jahre, Jahrzehnte still vor sich hin schleicht und dann irgendwann aber wirklich zu größeren, wirklich ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Und die Frage ist, woher kommt die? Was passiert da? Und ein Riesenaspekt davon ist unsere Ernährung. Das heißt, wir haben Entzündung, weil wir uns falsch ernähren. Und das ist das Thema dieser Folge. Das machen wir gleich noch im Detail. Es gibt noch andere Ursachen, zum Beispiel eben Bauchfett. Bauchfett, also das Fett, vor allem in der Bauchhöhle, um die Organe herum, ist ein anderes Fett als das, das du auf den Oberschenkeln herumschleppst, weil das eben Entzündungsprozesse verstärkt. Das heißt, das ist stoffwechselaktiv, indem es Entzündung fördert im Körper. Das Problem ist, je mehr Entzündung wir haben im Körper, also diese stille chronische Entzündung, umso mehr Bauchfett kriegen wir. Aber diese Entzündung sorgt auch dafür, dass wir insulinresistenter werden. Aber Insulinresistenz fördert Entzündung. Und zerstört noch andere Signale. Und Insulinresistenz und diese Entzündung fordern Bauchfett. Und Bauchfett entsteht. Und da hast du diesen Teufelskreis, wo sich so eins immer dem anderen die Hand gibt und immer wird es immer schlimmer. Und deswegen ist eben Adipositas, also schweres Übergewicht, heutzutage als Krankheit gesehen, weil wir wissen, da sind Prozesse dahinter, die von den Signalen, von den hormonellen Signalen im Körper entgleist sind. Ja, und es ist eben nicht mehr reiß dich zusammen, mach mehr Sport, sondern da geht es eben um wirklich, wie kriegt man diese Signale im Körper, die sich gegenseitig immer wieder anfeuern, wieder in den Griff. Übergewicht, wie gesagt, vor allem Bauchfett ist entzündungsfördernd, aber auch Stress. Ja, chronischer Stress trägt sehr dazu bei. Schlafmangel, Freunde, tut mir leid, Schlaf ist nicht verhandelbar. Das ist eben nicht so, du kannst Schlaf nicht am Wochenende oder später wieder aufholen. Du kannst nicht Schlaf gut machen, indem du was anderes besser machst. Ja, das ist so, als würdest du sagen, na, ich habe wenig Essen, ich trinke dafür mehr Wasser. Ja, oder ich atme eh heute tiefer ein, dafür brauche ich nichts trinken. Das sind zwei verschiedene Sachen. Schlaf ist etwas, das braucht unser Körper für die verschiedensten Dinge. Aber Schlafmangel trägt eben auch zu entzündlichen Prozessen im Körper bei. Dann kommt noch was anderes, was wir heutzutage, dem wir alle ausgesetzt sind und was man wahrscheinlich sehr begrenzt was dagegen machen kann. Das sind Umweltgifte. Gewisse Pestizide und solche Sachen sollen zur Entzündung beitragen, aber auch Mikroplastik. Das ist alles am Beginn der Forschung. Wir wissen nur, das, was wir entdecken, ist auf diesem Gebiet recht erschreckend. Und wir wissen auch nicht, wie wir es wirklich reduzieren können. Aber wir wissen, dass es dazu beiträgt. Das sind so Aspekte, denen wir alle ausgesetzt sind und da haben wir recht wenig Einfluss drauf und ich konzentriere mich immer auf die Dinge lieber, wo ich was tun kann. Okay, also den Übergewichtsteufelskreis habe ich schon erklärt und es beginnt natürlich alles mit Ernährung. Aber welcher Teil der Ernährung ist jetzt entzündungsfördernd? Was passiert da? Das erstens ist einmal einfach, wie man so schön sagt, hyperkalorische Ernährung. Wenn wir mehr essen, als unser Körper braucht, also grundsätzlich ist es so, dass jedes Mal, wenn wir essen, entsteht ein bisschen Entzündung. Aber da ist nicht klar, ob das nicht wie bei Sport auch hormetisch ist. Ja, also das trägt es nicht unbedingt automatisch zu dieser chronischen Entzündung bei. Wenn wir aber permanent über unseren Bedarf, über unser Sättigungsgefühl hinaus essen, immer mehr essen, als wir brauchen, mit anderen Worten, beginnen langsam zuzunehmen, dann trägt das zur Entzündung bei. Und das ist ganz wichtig, weil was dabei wichtig ist, ist, man weiß inzwischen, dass die Entzündung entsteht, bevor das Übergewicht entsteht. Also es ist nicht so, du warst zu blöd und hast zugenommen und daraufhin ist Entzündung entstanden, sondern eigentlich ist es die Art, wie du isst, fördert Entzündung in Teilen deines Gehirns, um die es da geht. Und diese Entzündung an dieser Stelle sorgt dafür, dass du dann zunimmst. Wie gesagt, besprechen wir nächste Woche im Setpoint nochmal genauer, weil es, finde ich, ein extrem spannendes Thema ist. Abgesehen davon, dass einfach zu viel Essen entzündungsfördert, ist vor allem Zucker und raffinierte Kohlenhydrate. Also raffiniert heißt Weißmehl, Kekse, Kuchen, Weißmehl, Weißbrot, Pizza, Nudeln, solche Dinge. Vor allem im zugesetzter Zucker, also isolierter Zucker, wir wissen tausendfach jetzt hier im Podcast schon gebrochen, es geht also nicht um den Zucker, der im Apfel von Natur aus drinnen ist, sondern um den Zucker, der einem Würfelzucker ist und der zu einem Fruchtjoghurt zugesetzt wurde. Aber sobald wir den Apfel auspressen und den Apfelsaft trinken, ist er für den Körper nicht mehr zu unterscheiden von dem, der auch im Würfelzucker vorkommt. Und das ist eben dann das Gleiche, das heißt zugesetzter Zucker und Fruchtsäfte, vor allem wenn es viel Fruktose enthält, das ist nochmal ein anderes Thema, da haben wir eine ganze Folge zur Fruktose gemacht, dann ist es ein großes Problem. Also je größer der Anteil von zugesetzten Zucker und Zucker in deiner Ernährung ist, umso entzündungsfördernder ist die. Wobei es darum geht, und dazu kommen wir noch, dass dann bestimmte Fette im Körper besonders in entzündungsfördernde Stoffe umgewandelt sind. Und zu diesen berühmten Omega-6-Fetten komme ich gleich noch. Ja. Es ist auch sehr viel Fett problematisch. Also wenn du eine Ernährung hast mit sehr viel, vor allem gesättigten Fetten, auch die ist dann irgendwann entzündungsfördernd, aber vor allem in Kombination mit Kohlenhydraten. Also die Menschen, die rein ketogen essen und so wenig Kohlenhydrate haben, dass quasi der Blutzucker nie wirklich ansteigt, da scheint das kein so großes Problem zu sein. Also Fette alleine sind nicht das Problem, aber Fette in Kombination mit Kohlenhydraten und vor allem eben mit Zucker und raffinierten Kohlenhydraten. Und da sind wir bei der typischen westlichen Ernährung, weil die Süßigkeiten, wir essen ja nicht puren Zucker, wir essen ja Kekse, ja, oder Schokolade. Und da kommt halt Fett immer mit Kohlenhydraten daher, oder Chips zum Beispiel. Und das ist dann entzündungsfördernd. Ja. Fette sind auch ein Problem, wenn sie sehr hoch erhitzt werden. Also wenn wir was frittieren, wenn ihr was Paniertes hoch erhitzt und da ist Fett drauf. Also Frittierfette, vor allem wenn Fette über den Rauchpunkt erhitzt werden. Und da ist es jetzt so, dass die Dinge, die in Großküchen industriell hergestellt werden, die sind ganz, ganz, ganz streng kontrolliert. Also ich mache mir weniger Sorgen um das Schnitzel oder die Pommes aus einer Großküche oder von einer eben einer Fertigmahlzeit als die Fritteuse, die bei euch vielleicht zu Hause steht, wo ihr das Fett vielleicht nicht ganz so oft wechselt, wo ihr eben das immer wieder hoch erhitzt, wo ihr das die Temperatur nicht ganz unter Kontrolle habt. Da können nicht nur Transfette entstehen, die auch extrem gefährlich sind, sondern eben diese nicht auch krebserregende Stoffe, aber entzündungsfördernde Stoffe. Und deswegen alles, was frittiert, paniert ist, ist sowieso ein Problem, aber auch für die Entzündung. Alkohol ist entzündungsfördernd. Ja, es gibt wenig über Alkohol zu sagen, was positiv wäre. Und dann dieses berühmte Omega-6. Und das habt ihr vielleicht, wenn ihr so ein bisschen in dieser Ernährungsbubble in den Social-Media-Kanälen unterwegs seid, ist euch das untergekommen, dass die Leute gegen Pflanzenöle schimpfen. Und mit Pflanzenölen meinen sie halt so Dinge wie, damit meinen sie meistens nicht Olivenöl, sondern sie meinen Sonnenblumenkerne, Distelöl, diese ganzen Dinge, Rapsöl und solche Sachen auch. Wobei Rapsöl jetzt nicht ganz so viel Omega-6 enthält. Und da geht's um das Verhältnis von Omega-6 und Omega-3. Also grundsätzlich haben wir zwei Gruppen von essentiellen Fetten in unserem Körper. Das sind die Omega-6-Fette und die Omega-3-Fette. Und die Omega-3-Fette sind immer entzündungssenkend. Immer. Dazu kommen wir noch gleich, dass wir die unbedingt brauchen. Die Omega-6-Fette können quasi A oder B machen. Die können entweder, also Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind die so ein bisschen, die können entweder auch entzündungssenkend sein oder unter bestimmten Umständen umgewandelt werden in entzündungsfördernde Stoffe. Und wovon das abhängt, ist eben vom Rest der Ernährung. Diese Studien mit diesen Verhältnissen, die stimmen alle. Und ich habe das früher auch sehr viel mehr betont und gesagt, weg mit diesen ganzen Sonnenblumenölen, Distelölen, diesen ganzen Sachen, Maiskeimölen aus eurem Haushalt, weil es so unfassbare Mengen an Omega-6, dass wenn so viel da ist, das eben eher umgewandelt ist. Und das ist heutzutage, muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Ich mache das jetzt ein bisschen verkürzt. Wenn ihr wollt, können wir darüber mal länger reden. Aber ich weiß, es werde ich immer wieder gefragt. Also es ist schon so, dass viel Omega-6 nicht so gut ist wie weniger Omega-6. Worauf es aber eigentlich ankommt, ist eher, dass eben, wird es umgewandelt oder nicht? Ja, geht es den netten Weg oder den Entzündungsweg? Und ob es den Entzündungsweg geht, hat damit zu tun, erstens, wie viel Omega-3 ihr in eurem Körper habt. Also das sind diese Fischöle und Algenöle. Zweitens, Achtung schon wieder, wie viel Zucker ihr esst und Kohlenhydrate ihr esst und wie viel Insulin im Körper ist. Und das heißt, dann wechselt es eher die Richtung von gut auf böse. Und wenn wir jetzt uns das anschauen in Studien, dann ist es so, dass wenn ihr Fett, ihr habt gesättigte Fette, also Butter und Schmalz und solche Sachen, und das ersetzt ihr mit Pflanzenölen, mit Omega-6-Pflanzenölen, dann ist es trotzdem kardioproduktiv. Das heißt, es ist trotzdem nützlich für den Körper. Es ist besser, die Pflanzenöle mit hoch Omega-6 zu essen, als die gleiche Menge gesättigte Fette für eure Gesundheit. Die Frage ist, ob es entzündungsfördernd wird oder nicht, hat damit erstens zu tun, ausreichend Omega-3. Das ist immer der erste Schritt, dann ist es noch immer okay. Und dann ist es so, dass wenn wir jetzt sagen, wir können weniger Fett insgesamt essen oder dieses Omega-6 mit Olivenöl ersetzen, dann ist es nochmal einen Schritt besser. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirren. Also ich versuche zusammenzufassen, ist, ja, ich habe das früher auch sehr viel stärker betont, weil man muss wissen, das war ein Riesenthema. Ich habe mir so extra rausgesucht, ich habe ein uraltes Buch, ich weiß nicht, ob man das gut sieht in der Kamera, das heißt Omega-6, the Devil's Fat. Omega-6, das Teufelsfett. Und da geht das ganze Buch, hier viele, viele Seiten, geht nur darum, wie unglaublich schädlich Pflanzenöle für uns sind. Und diese Studien, die stimmen alle, die gibt's, aber es gibt eben auch diesen anderen Aspekt, dass wenn man dann Fett in der Ernährung mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also mit diesen Omega-6 und Omega-3-Ölen ersetzt, dann sind die Menschen gesünder, haben weniger Herzinfarkte und Hirnschläge. Also es ist eben nicht so einfach, das einfach zu sagen, das ist immer schlecht. Wenn es aber darum geht, dass wir sagen, wir reduzieren Fett in der Ernährung oder wir essen allgemein weniger Omega-6 oder ersetzen das mit Olivenöl zum Beispiel, dann ist es schon mal nochmal einen Schritt gesünder. Und deswegen, ja, ich versuche das schon zu reduzieren, aber ich mache mir jetzt keinen solchen Stress damit, wie ich es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gemacht hätte. Ja? Nur das, weil ich weiß, dass es für viele ein Thema ist, für die, die sagen, ich habe davon noch nie gehört, ignoriert das weiter, es ist alles gut. Das Wichtige bei Omega-6-Fetten ist eben nicht so sehr die absolute Menge, die ihr esst, sondern eben, schon wieder, was passiert mit Zucker in eurem Körper? Wie groß ist das Insulinproblem in eurem Körper? Und vor allem, wie viel fehlt vom anderen? Also immer, was ihr meistens bei der Fastformel machen, eher darauf konzentrieren, mehr vom Guten als weniger vom Schlechten. Also schaut lieber, dass ihr mehr Fisch esst, mehr Omega-3 kriegt und euch da besser versorgt, als zu schauen, dass ihr unbedingt das Sonnenblumenöl in eurer Küche verbannt. Was ich auch oft gefragt werde, ist, kann man Entzündung messen und im Blut messen? Wie misst man das? Ja, kann man, und zwar relativ einfach. Und zwar heißt es C-reaktives Protein, also CRP steht da im Bluttest. Das wird eigentlich bei uns standardmäßig mitgemessen. Es gibt dann, und da kenne ich mich null aus, weil ich keine Ärztin bin, bitte fragt eure Ärzte und Ärztinnen, scheinbar noch ein hypersensibles oder hochsensibles, ein HSCRP, das es noch genauer messen würde. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, soll wer andere beurteilen. Aber das wären die Marker, nach denen sucht. In den Studien werden noch andere Marker gemessen, die man auch, so wie Interleukin-6, TNF-Alpha und solche Sachen. Arachidonsäure ist die Vorstufe von diesen entzündlichen Prozessen, aus denen die Omega-6-Fette, in die die umgewandelt werden. Und Arachidonsäure ist auch ein entzündungsförderndes Fett, das in tierischen Fetten und in Wurst und solchen Sachen vorkommen kann. Das kann quasi ein indirekter Marker dafür sein für Entzündung. Und EPA, das ist das Omega-3, das entzündungssenkende Omega-3-Fett. Das ist auch so, wenn du da viel hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass entzündungssenkend im Körper stattfindet. Man kann es auch anders indirekt quasi messen. Also wenn dein Insulin hoch ist oder dein nüchtern Blutzucker hoch ist oder auch dein HbA1c, also dein Langzeitzucker hoch ist. Das ist ein indirektes Zeichen dafür, dass Entzündung im Körper höher ist bei dir, weil einfach dass Dinge sind für Entzündungsförderung. Ja. Obwohl die jetzt keine direkten Entzündungsmarker sind, sagt es uns trotzdem, wenn das hoch ist, die sind entzündungsfördernd, dann ist wahrscheinlich relativ ist ein entzündliches Geschehen hier im Körper. Auch ein anderes indirektes Zeichen ist, wenn dein HDL, also das unter Anführungszeichen gute Cholesterin, wenn das hoch ist, weil das hilft, Entzündung zu senken, dann ist es ein indirekter Marker dafür, dass die Entzündungssenkung bei dir ganz gut funktioniert. Das sind alles indirekte Sachen, das gehört in die Interpretation von Profis. Profis sind Ärzte und Ärztinnen, also lasst euch bitte medizinisch beraten, wenn euch das interessiert und sucht es nicht im Internet nach irgendwelchen Antworten, bitte. Aber ja, man kann es relativ schnell und einfach und recht direkt messen. Die Frage ist jetzt, okay, erstens mal, wir haben gesagt, es steigt. Ja, und die Frage ist auch, wird es mit dem Alter schlimmer? Also wird mit dem Alter die Entzündung stärker? Und das stimmt aber nicht, weil wir altern an sich, sondern weil eben über Jahre und Jahrzehnte wir unseren Körper immer ganz minimal, ganz leicht falsch ernähren. Und zwar über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Und dann endet das eben in einer chronischen Erkrankung. Und je älter wir werden und je öfter wir halt über unseren Sättigungspunkt hinaus gegessen haben und täglich und wochenlang und immer süße Getränke getrunken haben und Süßigkeiten gegessen haben und halt in den Körper permanent quasi ein bisschen in die Entzündung geschickt haben, umso schlechter funktionieren die Signale. Und ich habe vorher gesagt, Bauchfett befördert Entzündung und Entzündung befördert Bauchfett und Insulinresistenz und das fördert sich alles gegenseitig. Und weil wir das über Jahre und Jahrzehnte gemacht haben und diese Signale nicht mehr ordentlich funktionieren, kommen wir halt in diese Spirale hinein. Also ja, es wird in den meisten Fällen mit dem Alter schlimmer, aber nicht direkt wegen dem Alter, sondern einfach, weil wir schon so lang machen. Ja. Das Schöne ist, gerade bei Entzündung kann man mit seinem eigenen Leben, mit dem Lifestyle-Entscheidungen ganz viel machen. Stressreduktion wäre wichtig. Das ist oft nicht so direkt und einfach machbar, wie man gerne hätte, weil das hat ja einen Grund, warum man Stress empfindet oder Stress im Leben hat. Und ist meistens ein bisschen komplizierter als das zweite, rechtzeitig schlafen gehen, das Handy ausschalten, schauen, dass man auf genug Stunden kommt im Schlaf. Das wäre auch schon ganz wichtig. Aber mein Thema ist natürlich die Ernährung. Also reden wir über entzündungshemmende Ernährung. Das Allerwichtigste dabei ist für mich, und das ist ja auch, worum sich mein ganzer Fastformel 3S-Kurs dreht, ist, iss, bis du satt bist und dann hör auf. Und das ist ein viel größeres Problem, als man meinen würde, weil die Menschen essen alle nebenbei, die essen, bis der Teller leer ist, die essen, ach, es schmeckt so gut, die bringen sich und ihren Kindern und allen bei, Magier, isst die 3 Bissen noch auf, sehr so schad drum, ist den Teller noch leer. Und permanent essen wir ganz ein bisschen und immer mehr über unseren Sättigungspunkt hinaus. Wenn ich sage, es geht darum, die Signale im Körper zu reparieren, Heißhunger abzustellen und die Sättigung zu normalisieren, die meisten spüren ihre Sättigung gar nicht richtig und vor allem hören sie an dem Punkt nicht auf, weil sie es nicht gewohnt sind. Weil sie nicht mehr wissen, wie sich das anfühlt und wann das Sättigungssignal quasi ein Stoppsignal ist. Und deswegen drehen sich meine Kurse darum, weil ich eben weiß, was das für ein wesentlicher Aspekt in der Ernährung ist. Das andere ist weniger Zucker, weniger süße Getränke. Ganz, ganz wichtig, in der Faustformel streichen wir es ja nicht ganz deswegen. Das heißt ja nur nicht täglich immer ständig deinen Körper beleidigen. Vielleicht hilft dir auch ein bisschen die Folge zum Cheat Day dazu, die vor kurzem war. Wir sagen hin und wieder, ist es egal. Und jetzt habe ich vorher ganz am Anfang gesagt, der Körper kann mit akuten, kurzfristigen Beleidigungen extrem gut umgehen, weil er dann das wieder zurückschalten kann. Und darum geht's eben. Es ist ziemlich egal, was du hin und wieder extrem machst. Wenn dazwischen eine große Pause ist, dass der Körper wieder reagieren kann, dass er nicht eben permanent die ganze Zeit dauernd beleidigt wird und dauernd immer so ein bisschen auf den Kopf kriegt, sondern eben einmal kurz und dann ist wieder Pause. Ja, deswegen weniger Zucker in der allgemeinen Ernährung und dafür dann bei einem 80-20-Moment, Feiertagen, Ausnahmen, wann immer dein Genussmoment ist, dann einfach genießen. Die Omega-3-Fette, haben wir schon gesagt, die sind entzündungssenkend extrem wichtig. Dazu gibt es eine ganze Folge. Omega-3 ist vereinfacht ausgedrückt Fisch. Fisch und Algenöle. Wobei ganz wichtig ist, das haben wir in der Folge besprochen, aber hier nochmal ganz kurz, die Dinge, die viel Omega-3 pflanzlich enthalten, also eben Leinöl, Rapsöl, Walnussöl, die müssen im Körper viel zu oft umgewandelt werden, bevor sie entzündungshemmend sein kann. Und diese Umwandlung funktioniert sehr schlecht, weil ihr alle zu viel Zucker esst und es wieder davon gebremst wird. Und deswegen ist es sehr ineffektiv. Da müsste man literweise dieses Leinöl zu sich nehmen. Und deswegen ist es dann eben besser, das tierisch zu machen, beziehungsweise Algenöl. Das ist einfach so konzentriert in diesen Kapseln, dass sich dann das wieder ausgeht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Polyphenole und Antioxidantien sind entzündungshemmend. Das komplizierte Wort für esst mehr Obst und Gemüse. In den Studien sagen sie, der Sweet Spot ist so zwischen 400 und 800 Gramm Gemüse am Tag. Das trifft sich hervorragend, weil die Fastformel ungefähr 200, um die 200 Gramm Gemüse pro Mahlzeit liefert. Das ist standardmäßig, wenn du dich wirklich an die zwei Fäuste hältst. Bei drei Hauptmahlzeiten sind wir bei 600 Gramm am Tag. Ein bisschen Zwischenmahlzeiten noch, vielleicht dazu ein bisschen einen Apfel und ein paar Nüsse gegessen. Und schon bist du leicht über, du bist auf jeden Fall mittendrin in den 400 bis 800, ganz ohne Probleme, ganz einfach. Beim Obst sind es vor allem die Beeren, die da so wahnsinnig hilfreich sind, weil die mehr Polyphenole und Antioxidantien enthalten. Aber alle Obstarten sind gut, aber die Beeren sind halt besonders. Dann kommt es, Ballaststoffe und das Mikrobiom zu fördern. Also die Ballaststoffe helfen uns ja nicht nur Giftstoffe aus dem Körper zu befördern. Sie sind vor allem Futter für unsere Darmbakterien, das Mikrobiom. Und die stellen daraus Stoffe her, kurzkettige Fettsäuren, die ganz wichtig sind für unseren Körper, aber auch systemisch, nämlich im ganzen Körper, entzündungssenkend wirken. Und deswegen sind Ballaststoffe so wahnsinnig wichtig, mit anderen Worten, Obst und Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse und Kerne. Und die Nüsse und Kerne helfen uns, ja, sie haben ein bisschen Omega-3 drinnen. Wie gesagt, es muss umgewandelt werden, es ist nicht wahnsinnig entzündungshemmend effektiv, aber es liefern Ballaststoffe, sie liefern Vitamine und Mineralien, weil alle diese Dinge haben natürlich auch sogenannte Kofaktoren. Das heißt, damit das stattfinden kann, müssen andere Stoffe, eben Vitamine und Mineralien, da sein und werden dabei verbraucht. Und das Problem löst man halt nicht mit Vitamintabletten, man löst es damit, dass man sich mehr mit Obst und Gemüse ernährt. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Wenn du dich entzündungshemmend ernähren willst, mach die Faustformel. Da hast du automatisch alles drin, was du brauchst, vor allem wenn du eher Vollkorn isst als Weißmehl. Vor allem bei dem Faustformelsystem gehört ja 80-20 dazu. Das heißt, wir nehmen Zucker aus der Standardernährung heraus und haben es gelegentlich hin und wieder in einem Genussmoment. Und damit bist du genau in dem Gleichgewicht, in dem du sein solltest, um die Entzündung in deinem Körper systemisch zu senken. Du hast automatisch genug Gemüse dabei. Auch die Kohlenhydrate, weil wir wissen, zu viele Kohlenhydrate können das auch wieder befeuern. Deswegen gibt's bei der Faustformel genau maximal eine Faustgröße zu einer Hauptmahlzeit. Sodass wir, ja, Kohlenhydrate sind okay, aber eben nicht in der Form, wo die das alles wieder befeuert. Ja? Und deswegen ist es damit beschränkt. Und die Pizzaberge und Nudelberge und was immer du essen möchtest, 80-20, hin und wieder darf man alles, aber sollte es halt nicht jeden Tag und immer und die ganze Zeit aufführen. Ja, genauso wie Frittiertes und Zucker und Alkohol, dafür gibt es einen 80-20-Moment. Und mit der ganz normalen Faustformel hast du alle Kriterien abgedeckt, die für eine entzündungshemmende Ernährung wichtig sind. Gut, bevor wir jetzt zur Regalfrage kommen, nochmal zur Erinnerung, nächsten Donnerstag mache ich diesen Live-Workshop am 23. April. Ohne Idee zum Wunschgewicht. Und da besprechen wir natürlich auch, also die Kriterien, vor allem wie das entstanden ist, wie man Heißhunger abstellt, wie man seine Sättigung normalisiert, was ja extrem wichtig ist, wenn ihr nicht über euren Hunger hinaus essen wollt, ja, wenn ihr das machen wollt. Ich meine, wenn euch das interessiert, auch mein Fastformel 3S-Programm dreht sich genau darum. Ganz wichtig ist, am Donnerstag, ihr könnt mir live eure Fragen stellen, es ist kostenlos, es ist online, also ich schicke euch den Link. Und wenn du am Donnerstag keine Zeit hast, melde dich trotzdem an. denn dann kriegst du den Link zur Aufzeichnung. Die Anmeldung ist nochmal auf faustformel.com/webinar. Okay, zur Regalfrage der Woche. Regalfrage heißt, das sind die Fragen, die man sich stellen könnte, wenn man vor dem Regal steht und sagt, was mache ich jetzt? Und da habe ich mehrere Fragen gekriegt und eine habe ich mir aufgeschrieben. Eine war von der Heidi, aber ich glaube, dieses Zitat ist von einem anderen, weiß ich nicht mehr. Vor einigen Monaten habe ich im Autoradio einen Teil eines Interviews gehört, in dem es um Arsen im Reis ging. Da ich gerade zum Einkaufen unterwegs war, habe ich gleich im Supermarktregal nach arsenfreiem Reis geschaut und bin nicht fündig geworden. Also die Frage war ein bisschen länger. Es geht um Arsen und wer sich an die Agatha Christie-Sachen erinnert, die ganz alten Krimis, da gibt's einen Krimi, der heißt Arsen und Spitzenhäubchen. Und da wird jemand umgebracht, indem er mit Arsen vergiftet wird. Und ja, es geht um dieses gleiche Gift und das ist auch giftig. Und da scheint im Reis recht viel drin zu sein. Also erstens mal, wie viel ist drin? Ist das etwas, worauf man achten sollte? Woher kommt der? Wieso ist Arsen im Reis? Also, Reis wird traditionell angebaut. Vielleicht kennt ihr diese Bilder von diesen Reisfeldern, die mit Wasser geflutet werden. Ja, da wird wirklich Wasser reingeleitet, dann steht da knietief das Wasser. Und weil das Wasser dort steht, ist der Boden drunter der Luftabschluss. Und dadurch, weil im Boden, also Böden haben unterschiedliche Mineraliengehalte. Wir wissen ja zum Beispiel, Österreich ist jodarm, auch ein Mineral, und selenarm. Und dann gibt es natürlich schon Böden, die vielleicht mehr Arsen enthalten als andere, aber grundsätzlich ist es schon in Spuren scheinbar überall drinnen. Und dadurch, dass diese Wasserschicht das jetzt luftdicht macht, wird das umgewandelt in die Form, die besonders schädlich ist und der Reis neigt dazu, das anzureichern. Ja, der holt sich das aus dem Boden. Es gibt heutzutage auch eine andere Art von Anbau, der sogenannte Trockenanbau. Ganz ehrlich, ich bin da keine Expertin, da habe ich mich auch erst schlau gemacht und ein bisschen gegoogelt. Aber der Trockenanbau, zum Beispiel in Österreich, wird auch Reis angebaut und der wird scheinbar im Trockenanbau angebaut. Und das macht einen riesigen Unterschied, weil eben der traditionell angebaute Flutungsanbau Reis viel, viel, viel mehr Arsen speichern kann, vor allem in der unguten, noch giftigeren Form als der Trockenanbau. Ja. Und die große Frage, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Heidi war oder jemand anderer, wollte wissen, ja, wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt Vollkornreis esse, braunen Reis, ist der schlechter, besser als der weiße Reis? Oder habe ich zwar mehr Nährstoffe, aber ich habe viel mehr Arsen drinnen? Wie ist denn das? Ist Arsen im Reis überhaupt ein Problem? Und natürlich, da gibt es auch wieder so Richtwerte, die man maximal zu sich nehmen sollte. Und ja, das ist ein Problem, wenn du öfters Reis isst und mit dem normalen Konsum, mit dem normalen Reis, den du kaufst, kann man da relativ schnell drüber sein. Aber Achtung, Achtung, Achtung an alle Leute, die immer aus kalorienarmen, brotalternativen Reiswaffeln essen. Es gibt Formen von Reis, die besonders viel Arsen enthalten und das ist Puffreis. Schöne Grüße vom gekauften Müsli. Die Reiswaffeln, vor allem die Babywaffeln und Reisflocken. Deswegen bin ich kein Fan von diesen Dingen, aber da ist besonders viel drin und den kriegt man nicht raus, weil ich kann eine Reiswaffel jetzt auch nicht waschen. Und wer mal in Asien war oder Rezepte von asiatischen Köchinnen sich angeschaut hat, da geht's, wenn da Reis vorkommt, ist es immer, die waschen den 3 bis 5 Mal, bis das Wasser klar ist. Ja, immer. Egal wo, der Reis wird gewaschen und gewaschen und gewaschen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Reis waschen hilft jetzt schon einmal, einen Teil davon, von diesem Arsen wegzuspülen. Ja? Das reduziert ungefähr die Hälfte bis, also 40-50%. Aber es ist schon so, dass Reissorten, je nachdem, was wir essen, haben unterschiedliche Arsengehälter. Also erstens einmal, wie gesagt, der Trockenanbau hat so wenig, dass man es praktisch ignorieren kann im Vergleich zum Flutungsanbau. Und das ist der meiste, den wir kaufen, ist aus Flutungsanbau, wenn das richtige Wort ist. Also das Feld wird geflutet. Der weiße Reis, also der polierte Reis, der hat relativ wenig, noch immer viel, also sagen wir mal, hat ungefähr 80 Mikrogramm pro Kilo. Der Parboiled-Reis und Parboiled sind, wer das schon mal, das ist, da wird der Reis vorher gekocht und da wird mit Druck, sollen die Nährstoffe eben ins Reiskorn übergehen, bevor er dann geschält wird, glaube ich. Da wird das Arsen auch mit reingedrückt, leider. Und deswegen ist der von 80, ist er bei 134 und der braune Reis, der ungeschälte Reis ist dann bei 144. Also das heißt, wer immer die Frage gestellt hat, ja, da ist schon um 40% oder was ist mehr drinnen im Vollkorn, aber der braune Reis hat halt natürlich auch wesentlich mehr Ballaststoffe, wesentlich mehr B-Vitamine. Und wenn wir den Reis schälen, bleibt quasi nur noch die Stärke übrig, also nur noch der Zucker. Und wir haben 70% oder 80% der Nährstoffe, der B-Vitamine werden damit zum Beispiel entfernt. Also es wäre schon ein Vorteil, den braunen Reis zu haben, aber wir haben mehr Arsen. Was können wir tun? Was wir machen, also wie gesagt, der Reis aus Trockenanbau hat weniger als 10% von dem Reis aus dem Flutungsanbau. Aber das Erste, was wir machen können, wir können den Reis mehrfach waschen. Und ich weiß, das will keiner, weil es dauert lang. Und ihr habt vielleicht diese Sackerlreis, wo den ihr sowieso nur im Sackerl mit dem Plastik in den Topf haut. Aber das bringt schon mal, je nach Waschen, aber bringt einen Teil davon weg. Dann gibt's grundsätzlich zwei Methoden. Und das eine ist, und das ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, ist, du kochst Reis, wie du Nudeln kochen würdest. Also mit 6-mal so viel Wasser. Und das heißt, du kochst in dem sprudelnden Wasser und dann schüttest du das Wasser weg, weil damit schüttest du das Arsen weg. Überraschenderweise gar nicht so viele der Nährstoffe, wie man geglaubt hat. Aber das Arsen ist dann ungefähr die Hälfte vom Arsen weg. Das andere, was man machen kann, und das ist eigentlich die Methode, die ich mache, ist, dass man es vorher einweicht. Das heißt, also ich wasche den so 1-2 Mal und dann tue ich ihn in eine Schüssel mit Wasser, sodass er gut bedeckt ist, und dann lasse ich ihn stehen 4-5 Stunden über Nacht, so in der Richtung. Dieses Einweichen und dann eben abspülen und das Wasser wegschütten, das bringt ungefähr eine 30%ige Reduktion. Nochmal, steigern kannst du das, da gebe ich zu, da bin ich meistens zu faul, ist, dann nimmst du es dann mit frischem Wasser, dann tust du den Reis aufkochen, und wenn er einmal kurz aufgekocht ist, dann schüttest du dieses Wasser nochmal weg und fängst nochmal von vorne an. Aber dann könntest du ihn so machen, wie man ihn im Reiskocher macht, also diese Absorptionsmethode, wie ja die meisten von uns Reis kochen. Also ich habe so gelernt, du tust so viel Wasser rein, dass wenn das fertig ist, ist da quasi nur noch der Reis drinnen, aber kein Wasser mehr. Ja, dann sollte da schöne, trockene, luftfluffige Reis drinnen sein, aber ohne Wasser. Und das geht, wenn du es eben vorher einmal aufgekocht hast und das Wasser weggeschüttet hast, und noch besser, wenn du es nochmal davor eingeweicht hast. Und dieses Aufkochen, Wegschütten, nochmal kochen, hilft zum Beispiel beim weißen Reis, um über 70% des Arsen zu reduzieren, und beim braunen Reis auch nochmal über 50%. Und eben das Schöne dabei ist, die Nährstoffe bleiben größtenteils erhalten. Also, wenn du die Wahl hast, und ich weiß, das war eben eine Zuhörerin aus Deutschland, hat es geschrieben, sie hat gesagt, ja, sie hat den österreichischen Reis gefunden, aber der ist so teuer, wenn sie den in Deutschland kauft, verstehe ich. Aber wenn du einen aus Trockenanbau kriegen kannst, das ist das Beste. Dann würde ich Reiswaffeln, Reisflocken, Puffreis vermeiden. 80-20, hin und wieder darf man alles. Ich würde auch Parboiled Reis vermeiden, den man kaufen kann. Wir haben schon mal über Reis geredet bei den Kochtipps, weil es ist einweichen, aufkochen, Wasser wegschütten, nochmal kochen, ist ja urmühsam. Gebe ich zu, ich bin eine sehr faule Köchin. Und was ich dann mache, ist, ich mache gleich die ganze Packung auf einmal. Das heißt, irgendwann, wenn ich Zeit habe am Wochenende, nehme ich ein Kilo Reis, ich wasche es durch, ich tue es in die Schüssel, ich lasse es einweichen, am nächsten Tag koche ich das Ding und dann teile ich das auf und friere das ein, und dann habe ich portionsweise Reis und habe mir aber das Bestmögliche rausgeholt. Die Frage ist jetzt, hat man mehr Arsen, als man quasi Nährstoffe gewinnt? Was ist schädlicher? Also erstens enthält auch weißer Reis natürlich Arsen und man kann es deutlich reduzieren. Wenn du viel, viel, viel und oft Reis isst, muss man sich das überlegen, was da besser ist. Ich bin trotzdem noch immer für Vollkornreis, also braunen Reis, ungeschälten Reis, wenn er richtig zubereitet ist, weil man dann das Arsen senkt, aber eben deutlich mehr Nährstoffe hat. Das wäre mein Ding, aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Ganz wichtig noch einmal zur Erinnerung. Erstens, wenn euch das interessiert, meldet euch für den Workshop an, also das Live-Webinar nächsten Donnerstag. Und dann, ganz wichtig, wir verlinken euch auch die Anmeldung zum Newsletter. Weil wenn du für meine Newsletter angemeldet bist, kriegst du erstens irgendwann am Freitag, Samstag mal eine E-Mail mit Tipps, so ein Rezept und Ernährungstipps. Und am Sonntag die Erinnerung an die Podcast-Folge. Und da ist ab jetzt immer der Link drin, mit dem ihr für die nächsten Themen abstimmen könnt. Und wie gesagt, die ändert sich, da werden immer Fragen dazugenommen und wieder weggenommen. Und daraus suche ich dann die nächsten Themen aus. Wenn ihr Ideen für Themen habt, dann schickt sie mir aber bitte eine E-Mail an podcast@faustformel.com oder kommentiert auf YouTube oder auf Spotify, und dann setze ich das auf meine Liste, dann kommt es ins Abfrageformular und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und wen es sonst noch interessiert. So, das war recht viel und intensiv für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche geht's gleich ans zweite Thema aus eurer Abstimmung, nämlich das Thema Setpoint und wie man ihn senken kann. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Baba.